Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Ausgeglaubt-Folge in der zweiten Staffel, in der wir uns mit Themen befassen, die von euch vorgeschlagen wurden. Und heute, was ist denn heute so auf dem Programm?
Ah, ich glaube, das weißt du ganz genau und hattest mindestens eine schlaflose Nacht deswegen. Heute sprechen wir nämlich darüber, ich glaube nicht, dass sich Gott für unser Sexleben interessiert. Das ist ein Thema, das Karin und Pandi vorgeschlagen haben. Und ja, wir können das natürlich ganz theoretisch angehen und auf der sicheren Seite der Theologie bleiben. Oder wir können über die richtig interessanten Dinge sprechen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Ja, obwohl ich finde, theologisch ist das Ganze ja auch schon einigermaßen brisant oder spannend. Ich würde, also aus dem Bauch heraus würde ich zuerst sagen, nein, ich glaube sehr wohl, dass Gott sich für unser Sexleben interessiert. Also ich glaube, dass Gott sich für unser ganzes Leben interessiert.
Ja.
Und dass unsere Sexualität ein Bestandteil ist, ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Und das interessiert Gott genauso wie unsere Ernährung oder unsere Gesundheit oder unsere whatever.
Ich bin jetzt froh, dass du das so in diesen Vergleich bringst, weil da würde ich natürlich auch zustimmen, würde auch sagen, ja, genauso wie unsere Ernährung, wie unsere Urlaubsplanung etc. Aber es gibt ja irgendwie in Religionen und auch im Christentum eine bestimmte Fixierung auf dieses Thema der Sexualität. Und das ist ja eigentlich seltsam. Also wenn man sich jetzt mal so vorstellt, was sind so die wirklich crunchy, wichtigen Themen, sagen wir jetzt mal im Neuen Testament.
Ja.
Dann geht es da sehr oft um Gerechtigkeit, um soziale Missstände etc. pp. Ja. Und eigentlich insgesamt dann doch ziemlich überschaubar wenig um Sexualpraktiken und ja. Beziehungen.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin selber ja in einem Milieu und Hintergrund groß geworden, wo der Sexualität, sexualethischen Fragen ein überproportionaler Platz eingeräumt wurde, würde ich auch sagen. Also das jetzt gerade so in dem evangelikal hochreligiösen Milieu, in dem ich beheimatet bin und aufgewachsen bin, da hat man eigentlich wahnsinnig engagiert immer über Sex gesprochen.
Wie erklärst du dir das?
Ja, ich...
Also es ist irgendwie, weil wir es nicht machen dürfen, sprechen wir mehr darüber.
Oder? Ja, es war ein bisschen... Es hat zu tun gehabt, denke ich, oder zu tun mit einer ganz starken Wertehaltung. Man hat Ehe und Familie wahnsinnig hoch gewertet, wahnsinnig zentral verortet. Darum geht es eigentlich im Glauben auch, eine glückliche Ehe und glückliche Familie zu führen. Und das hat vielleicht aus dem heraus auch, hat man Sexualität als so ein ganz nervöses Zentrum irgendwie gepflegt, weil da kann ganz vieles kaputt gehen. Da können Ehen kaputt gehen, wenn Sexualität schief läuft, wenn man quasi fremd geht und so weiter. Und deshalb hat man dieses Thema mit ganz, ganz vielen Verboten und Geboten und Regeln belegt.
Okay, das ist ja etwas, was es auch immer wieder in die Medien schafft und ist mir nicht ganz neu. Aber ich finde es trotzdem jetzt aus theologischen Gründen, also jetzt aus binnentheologischen Gründen, wenn ich jetzt versuche, mir evangelikales Denken vorzustellen, finde ich das erstmal gar nicht so einleuchtend, weil etwas, was ich ja immer wieder mit dir ein bisschen aneinander gerate bei unseren Gesprächen, ist ja diese Idee, dass du schon sagen würdest, Jesus ist jetzt so das Role Model, an dem wir unser Leben zu orientieren haben. Ja. Darin zeigt sich das, was Gott für uns Menschen will, oder? Mhm. Und das würde ich ja sagen, das ist jetzt generell ein Zug von evangelikaler Theologie. Nicht der unsympathischste, überhaupt nicht, aber das ist schon so was, was jetzt wahrscheinlich alle Evangelikalen irgendwie teilen, oder?
Ja.
Jetzt, Jesus war unverheiratet. Jesus hatte keine Familie. Und dann hat dieser Schlingel auch noch ständig dazu aufgerufen, dass man irgendwie seine Familie verlassen muss, Mutter und Vater verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Also woher kommt dieses unglaubliche Interesse an Ehe, Familie, Partnerschaft im evangelikalen Mindset? Weil es kann ja nicht aus dieser Perspektive herauskommen.
Also ich kann da eigentlich nur raten. Ich kann das auch nicht letzten Endes klären. Aber ich glaube, es ist ja nicht, also die Hochachtung von Ehe und Familie ist ja nicht ein rein evangelikales Phänomen. Ich glaube, das hat auch sehr stark zu tun mit der Verbürgerlichung des Christentums in den letzten Jahrhunderten, wo sich die Ansicht durchgesetzt hat, dass es eigentlich zu einer gelungenen christlichen Existenz gehört, dass man eben in Ehe und Familie lebt und das pflegt und das dann auch die Kernzelle der Gesellschaft und das Wichtigste und so. Und Sexualität war da immer so ein bisschen, ja, da ist eben der Punkt, wo dann die großen Schlachten geschlagen werden. Das ist ja auch sicher ein Grund, warum sich Evangelikale mit Homosexualität und mit Transgender und mit all diesen Spezialformen und Spezialausrichtungen, passt nicht ins Konzept und so, und das gefährdet ein Stück weit auch so diese gesellschaftliche Ordnung, die man doch sehr stark mit dem Christentum identifiziert.
Also ich merke schon, wir haben einen ersten Konsens erreicht. Ich würde dir nämlich total zustimmen, dass der Evangelikalismus zur Verbürgerlichung des Christentums dazugehört, also keine Alternative ist davon, und darin auch ganz viel aufgenommen hat, was wir jetzt aus dem 19. Jahrhundert als ein bürgerlich Werten der Gesellschaft, als Wertvorstellungen, die zum Bürgertum und zur Verbürgerlichung dazugehören, aufgenommen hat. Ich glaube, soweit sind wir uns einig. Jetzt gibt es aber ja so bestimmte, ich sag mal, Reizthemen, an denen sich eine freikirchlich-evangelikale Abgrenzung heute gegenüber landeskirchlichen, evangelischen Gemeinschaften festmachen lässt. So eines dieser großen Reizthemen, das im letzten Jahr wieder große Wellen geschlagen hat, ist zum Beispiel die Frage der Akzeptanz durch die Kirche, also jetzt nicht nur Akzeptanz, sondern auch der Feier von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, also der Ehe für alle.
Ja.
Und jetzt weiß ich aber von dir, dass du da selbst gar kein typischer evangelikaler Vertreter bist, sondern einen ziemlichen Weg zurückgelegt hast.
Ja, auf jeden Fall, obwohl ich nicht weiß, ob man das überhaupt noch mit Recht so sagen kann, dass ein typischer evangelikaler Vertreter der Ehe für alle ablehnend gegenübersteht, weil es doch auch sehr starke Diskussionen gegeben hat und innerhalb der evangelikalen Szene und der hochreligiösen Szene doch eine große Diskussion aufgebrochen ist und es auch ein ganzes Spektrum von Überzeugungen gibt. Ich habe mich auf jeden Fall bewegt von einem sehr, sage jetzt mal, konservativ ablehnenden Mindset, dass irgendwie Homosexualität nicht mit biblischen Anordnungen und eben mit den Vorstellungen von Ehe und Familie in Gesellschaft zusammengekriegt hat. Ich habe mich bewegt von da in Richtung einer Öffnung und auch Anerkennung homosexueller Partnerschaften, auch eben kirchlich und theologisch. Das war für mich aber also wenn ich das jetzt sage, dann manche Leute verwerfen die Hände und sagen, ja, das ist ja jetzt, also ist ja jetzt wirklich keine Errungenschaft. Aber das war für mich ein langer Weg.
Ja, also ich kann mich erinnern, als ich mit Jugendarbeit angefangen habe bei uns in der Gemeinde, und das war ja landeskirchlich, war das in der Kirchenpflege damals eine große Diskussion, wie man dazu steht und wie man damit umgehen will. Also das vergisst man oft, dass wir vor 20 Jahren noch eine andere Realität hatten, als wir das heute zum Glück, und ich begrüße das natürlich, haben. Aber kannst du vielleicht, wenn du jetzt sagst, das ist ja nicht nur etwas, was dich biografisch betrifft, dass sich da ein Verhältnis geändert hat dazu, würdest du sagen, es gibt solche theologischen Shifts in der evangelikalen Theologie, die Ehe für alle, homosexuelle Partnerschaften neu denken gelernt haben? Und wenn ja, welche wären das? Also was ist so quasi die theologische Bewegung innerhalb der evangelikalen Bewegung, die Homosexualität neu beurteilt?
Also ich glaube, es hat sich einiges getan, einerseits aufgrund konkreter Begegnungen mit Schwulen und Lesben innerhalb auch evangelikaler Gemeinden, weil natürlich diese Gemeinden auch nicht so abgeschottet und in sich abgeschlossen sind, dass quasi nur heterosexuelle Familienväter drin Platz finden, sondern da gibt's ja die ganzen Phänomene, die man gesellschaftlich hat auch. Und da hat man gemerkt, ja, man wird eigentlich mit den gängigen Vorurteilen, wird man diesen Menschen irgendwie gar nicht gerecht, und hat Menschen kennengelernt, die sich überzeugt als Christen verstanden haben und die in einer treuen, lebenslangen Partnerschaft leben wollten, die aber eben schwul oder lesbisch waren. Und das hat viele Leute ins Nachdenken gebracht. Und dazu oder parallel dazu hat man auch angefangen, wirklich so diese ganzen biblischen Texte und auch diese theologischen Denkfiguren neu zu hinterfragen, und hat dann, also es ist eine Unzahl an Büchern erschienen, jetzt gerade auch im evangelikalen Bereich, eine Vielzahl an Büchern zu Homosexualität und dann auch zu Transgender-Geschichten, wo man sich auseinandersetzt mit diesen Texten und merkt, ja, aber man kann das vielleicht gar nicht so eins zu eins identifizieren. Man kann nicht einen Text, der vor 3000 Jahren sagt, es ist dem Herrn ein Greuel, wenn der Mann beim Manne liegt, kann man nicht einfach eins zu eins identifizieren mit einem schwulen Paar, das heute kommt und sagt, ich möchte den kirchlichen Segen für unsere Beziehung. Das ist einfach, das sind ganz verschiedene Phänomene und so. Und da ist einiges in Bewegung gekommen.
Ich finde es sehr spannend, weil bei der Debatte, die geführt wurde, als es um die Ehe für alle ging und wie sich Kirchen dazu positionieren wollen, wurde, ich sage jetzt mal, aus dem sehr konservativen, auch homophoben Lager immer wieder der Vorwurf laut, naja, ihr passt euch einfach dem Zeitgeist an, aber theologisch reflektiert ihr das überhaupt nicht. Ja. Jetzt für mich ist die theologische Reflexion mega einfach, was dieses Thema angeht, oder? Ich hab's da nicht so schwer. Ich sage mir so, hey, es gibt so eine Grundstory in der Bibel, die ich mir, das gebe ich auch zu, zurechtlege, also wo ich selbst deutend Bezug nehme auf diese Texte. Und da sage ich, naja, da sind solche Werte wie Liebe, Achtung voreinander, Solidarität, die man miteinander übt, quasi dieser ganze Wunsch, das Reich Gottes hier erlebbar zu machen, etc. Das sind so ganz wichtige Grundwerte. Mhm. Und wenn ich dann entscheiden muss, wie ich das jetzt theologisch beurteile, dann würde ich sagen, naja, klar, also gebt diesen Menschen alle Rechte, die alle anderen Menschen auch haben. Da habe ich keine Schwierigkeit. Jetzt weiß ich aber, dass ein evangelikaler Anspruch zu diesem Thema ja eben nicht wäre, wie du jetzt erzählt hast, ja, wir haben diese Menschen kennengelernt, dann merken wir, die sind ja eigentlich ganz nett, und wir haben solche Leute in der Gemeinde und müssen dann neu darüber nachdenken, sondern eigentlich im Kern wäre doch das evangelikale Mindset zu sagen, wir nehmen jetzt mal einfach die Bibel und schauen, was in der Bibel steht. Und das ist dann eigentlich die Richtschnur dafür, wie wir alles was um uns herum Realität ist, zu beurteilen haben.
Ja.
Und da habe ich aber das Gefühl, dass du jetzt mit deiner Erklärung nicht gerade offene Türen einrennen würdest.
Ja, überall. Aber eben, also ich würde auch hier wieder sagen, ich glaube, dass es gibt auf jeden Fall dieses Segment, ein sehr konservatives, auch kulturkritisches, kulturpessimistisches Segment im evangelikalen Bereich, und das gibt es ja auch bis weit in reformierte und katholische Kreise hinein natürlich, die diese Skepsis haben, ja, da kommt uns doch einfach nur der Zeitgeist entgegen und da muss man mit dem Heiligen Geist und mit der Bibel entgegenhalten. Aber es gibt ja zum Glück auch sehr viel aufgeschlossenere Segmente innerhalb auch gerade der evangelikalen Bewegungen, die sehr wohl in Auseinandersetzung mit dem, was passiert und mit der Gesellschaft und so versuchen herauszufinden, was heißt es denn jetzt hier quasi die Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet, zu leben. Ja. Und die kommen dann vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, die kommen dann teilweise auch darauf zu sagen, ja gut, vielleicht ist im Zeitgeist auch ein ganzes Stück Heiliger Geist und Wirken Gottes mit enthalten. Und wir müssen da nicht immer nur Gegensteuer geben, sondern dürfen auch anerkennen, dass hier Prozesse laufen, die man eigentlich mit der Liebe Gottes sehr gut abdeckt.
Also das, was du jetzt erzählst, das verbinde ich zum Beispiel direkt mit der Figur Rob Bell.
Ja.
Oder?
Ja.
Also so diese Idee, Gott zeigt sich auch in der Kultur etc. pp. Rob Bell, auch einer, der eine ganz, ganz große Offenheit hat gegenüber verschiedenen Lebensformen. Jetzt gar nicht nur, wenn es um Ehe für alle etc. geht. Aber das hat ihn ja auch herauskatapultiert aus dem evangelikalen Mainstream. Das muss man ja schon sagen. Weil die Grundidee, die doch, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da scharf sind, die Grundidee eines evangelikalen Weltbildes, das sich dann an Sexualität quasi auch festmacht, ist doch, dass diese Welt hier, das ist ja nicht irgendwie die Blümchenwiese, wo es uns allen gut geht und wir es möglichst bequem haben sollen, sondern das ist ja eigentlich im Kern der Ort, wo sich ein großer, gigantischer Kampf zwischen Gott und dem Bösen entscheidet. Und wo jeder Mensch aufgerufen ist, eine der beiden Seiten zu wählen. Und Sexualität ist doch dann ein Marker, an dem man erkennen kann, zu welcher Fraktion jemand gehört.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel, dass es Pornografie gibt, wäre jetzt für einen Protestanten wie mich etwas, wo ich sagen würde, okay, dann lass uns mal hinschauen, was passiert da, welche Bilder von Menschen, von Zusammenleben, welche Werte etc. werden da verletzt oder portiert. Aber ich mache das alles quasi im Rahmen eines Bildes von Gesellschaft, das ich habe.
Ja.
Also ich frage mich, was ist gut für unser Zusammenleben? Aber da gibt's doch schon noch mal einen Unterschied, wenn ich es richtig verstehe, sonst musst du das jetzt korrigieren, dass ein evangelikales Mindset sagen würde, hey, es ist völlig egal, ob das für die Gesellschaft jetzt insgesamt gut ist oder nicht. Es gibt hier eine Richtschnur und wenn wir die verlassen, dann beziehen wir die falsche Seite in einem letztendlich kosmischen, absoluten Kampf zwischen Gut und Böse.
ja, ich weiß nicht, ob ich das, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt grundsätzlich als... Ich habe eh Mühe mit der Idee, dass es eben das evangelikale Mindset gibt, weil einfach der Evangelikalismus sich als Massenphänomen derart ausdifferenziert hat. Aber wo ich dir recht geben würde, und das hast du ja jetzt auch angedeutet, dass im Evangelikalismus natürlich, glaube ich, wirklich insgesamt ein anderes Schriftverständnis vorherrscht, als du es jetzt pflegst oder es in reformierten Kreisen vielleicht gang und gäbe ist, dass man sehr viel stärker das Bedürfnis hat seine ethischen und moralischen Einteilungen und Kategorien direkt aus biblischen Narrativen und Texten abzuleiten. Und das führt natürlich dazu, dass man mit Homosexualität ein Wahnsinnsproblem hat, weil man sich wirklich an an diesen Texten abarbeiten muss, in denen Paulus Homosexualität zu verurteilen scheint. Genau. Und damit haben andere mit einem anderen Schriftverständnis jetzt gar nicht so ein Problem, weil sie sagen können, ja gut, also selbst wenn Paulus es verurteilt, ich muss es ja deswegen nicht tun.
Ja, genau. Paulus könnte sich ja auch geirrt haben. Oder?
Genau. Und das ist glaube ich, das ist schon ein springender Punkt.
Ja, das
deshalb,
glaube ich auch. Oder?
Deshalb haben sich die Evangelikalen sehr schwer getan, gerade mit diesen Fragen. Ja. Aber muss man ihnen auch zugutehalten, dass sie die letzten Jahrzehnte wahnsinnig damit gerungen haben und doch wenigstens ein Teil, wenigstens ein linksprogressiver Flügel sich inzwischen sehr freimütig
bekennt. Das finde ich total spannend. Das finde ich total spannend. Also wir können quasi sagen, es gibt innerhalb dessen, was wir jetzt so etwas unscharf als Evangelikalismus bezeichnet haben, gibt es verschiedene Aufbrüche, aber auch verschiedene Rückzüge. Und es gibt da einen progressiven Flügel, der jetzt theologisch anders darüber denkt, als man das allgemein jetzt über diese Gruppe von außen denken würde. Das scheint mir sehr plausibel zu sein. Das freut mich natürlich auch. Jetzt gibt es aber andere Themen, wo ich sagen würde, mit solchem Zeug sind wir natürlich gesellschaftlich immer wahnsinnig präsent. Also ich meine jetzt das Christentum insgesamt. Und es sind aber ganz klar evangelikale Steckenpferde. Das eine hatten wir jetzt, oder? Die Frage nach Ehe für alle, Homosexualität. Ja. Das andere ist zum Beispiel Sex vor der Ehe. Das ist jetzt so was, wo ich wirklich sagen muss, da komme ich jetzt nicht mal mit ganz viel Bilderbuch, Bibel lesen auf die Idee, wie man sich das zusammengebastelt hat. Das ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Wert in bürgerlichen Settings, oder? Hat ja aber immer auch noch diese Sache so quasi, letztendlich geht es doch darum, ich will keinen Secondhand-Partner. Glaube ich.
Ja.
Also ein ganz bestimmtes Menschenbild. Ich will keinen Secondhand-Partner. Wo ich jetzt sagen würde, naja, also das finde ich jetzt wirklich überraschend. Und das ist ja auch etwas, was medial immer wieder ganz groß aufpoppt. Wie stehst du dazu? Also ich kann es von mir sagen, ich werde meinen Kindern sagen, hey, lebt Sex in verantwortlichen Beziehungen, habt ganz viel Spaß dabei und schützt euch gut. Weil die heiraten ja vielleicht gar nie. Das weiß ich ja nicht. Das wäre jetzt kein Ziel, das ich habe für meine Kinder, dass die mal heiraten, zum Beispiel. Denke ich jetzt aber, das ist in eher konservativerer Perspektive schon so was, wo man denkt, wäre gut.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das gehört schon zu weit verbreiteten ethischen Grundüberzeugungen, dass irgendwie Sex, also die Denke ist eigentlich Sex befreiter, gesunder, fröhlicher, glücklicher Sex braucht einen geschützten Rahmen. Und die Ehe ist der optimale geschützte Rahmen für das Ausleben von Sexualität. Das ist eigentlich die Denke. Und ich finde, das mit dem geschützten Rahmen, das finde ich eigentlich, das würde ich auch selber absolut unterschreiben. Ich glaube, das hat zu tun mit Werten, die du genannt hast. Das hat zu tun mit Vertrauen, das hat zu tun mit Respekt, mit Gegenseitigkeit. Ja. Und im besten Falle bietet die Ehe wirklich einen solchen Rahmen. Ich würde das inzwischen nicht mehr exklusiv denken. Ich würde nicht sagen, Ehe sichert das ja auch nicht. Es gibt natürlich auch innerhalb der Ehe oder innerhalb unter Verheirateten ganz viel, ich sage jetzt mal, problematische, fehlgeleitete Sexualität. Ich denke jetzt
oder gar nicht stattfindende Sexualität. Das ist ja das Übelste eigentlich.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Und eben auch viel. Also wenn ich sage fehlgeleitet, ich meine, es gibt innerhalb der Ehe auch ganz viel viel Gefälle, Sex, das mit Gewalt zu tun hat, mit auch der Übergriffigkeiten und so weiter. Ja. Und es gibt außerhalb der Ehe gibt es Beziehungen, in denen Sex absolut auch verantwortlich und respektvoll und auf Augenhöhe gelebt wird.
Weißt du, was ich gerade merke jetzt, wo wir drüber sprechen? Ja. Ich habe mir wie überlegt, ich glaube, Ehe ist so ein Ding, von dem ich sagen würde, das hat quasi eine ganz wichtige Bedeutung gehabt für etwas, das wir Menschen wirklich brauchen. Also ich glaube nicht, dass das eine grundfalsche Idee ist. Und jetzt das eine, das kann man ziemlich leicht dekonstruieren, da kann man sagen, naja, Ehe war ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, um Gesellschaften abzusichern. Also quasi durch Ehe werden Besitzstände geregelt, man hat Fürsorgepflichten etc. pp. Ja. Die Kinder sind dann legitime Kinder, auf die hat man auch zu schauen etc.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr gleich wichtig, glaube ich, heute. Und das andere ist aber diese Idee, dass es eine Intimität von Beziehung ist, die einen besonderen Rahmen braucht. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie wurde das denn eigentlich abgelöst? Und weißt du, was mir da in den Sinn gekommen ist? Ich glaube, das ist das Zentralste, was ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe, in diesem Bereich. MeToo. MeToo finde ich total entscheidend, um da einen Schritt weiter gekommen zu sein als Gesellschaft.
Wie denkst du das jetzt?
Inwiefern? Oder wenn wir sagen, Ehe ist quasi etwas, das einen Rahmen stiftet, in dem Menschen geschützt sind, dann würde ich sagen, ja, MeToo hat das geschafft, dieses Bedürfnis zu reformulieren und sichtbar zu machen, dass Sexualität nicht Gewalt ist. Dass Sexualität Konsens voraussetzt.
Ja.
Dass Sexualität Beziehungen voraussetzt, die nicht ausbeuterisch sind.
Ja, machtmissbräuchlich
und so weiter. Und ich glaube fast, dass da MeToo etwas gelungen ist, dieses ganz, ganz wichtige Element, das in dieser Idee drinsteckt, Sex muss in festen Beziehungen stattfinden etc., in die heutige Zeit zu transferieren und zu übersetzen.
Ja, ja, ein Stück weit könnte man das sagen. Man könnte natürlich dann auch sagen, ja gut, das Ganze ist Anzeichen einer Erosion biblischer Sexualmoral, eben das jetzt eben außerhalb der Ehe ständig hin und her gehopst wird, und dann muss man dann eben dann flankierende Maßnahmen ergreifen, weil man merkt, es geht eben doch vieles schief, oder?
das wäre jetzt wieder das total kulturpessimistische
genau. Das würde ich heute so auch nicht mehr sagen wollen, eben einfach auch, weil man der Tatsache ins Auge blicken muss, dass auch innerhalb der Ehe, auch unter Verheirateten eben ganz viel auch übergriffiges oder nicht stattfindendes Sexualleben passiert. Und man sagen muss, dass die Ehe stellt den sicheren Rahmen nur beschränkt sicher.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall eine interessante Spur, sich zu überlegen, diese berechtigten Anliegen, die sich mit Ehe verbinden, wo sind die eigentlich hingegangen? Weil ich glaube nicht, dass Jugendliche oder junge Menschen heute in irgendwie krass kranken, destruktiven Beziehungen leben. Eigentlich überall dort, wo ich solche Jugendlichen kenne, nehme ich das als sehr selbstbewusst und selbstreflektiert und verantwortlich wahr.
Ah ja?
Ja, ja.
Okay.
Ja, würde ich wirklich sagen.
Also ich wäre da doch nochmal ein Stück vorsichtiger, weil es ja doch auch auch medial immer wieder verbreitet Phänomene gibt, jetzt gerade in Jugendkultur unter Teenagern und so, wo ich schon sagen muss, das ist auch sexualethisch hochproblematisch. Eben da entstehen ganz massive Druckverhältnisse, oft in der Peergroup. Da fühlen sich 15-jährige Mädchen plötzlich verpflichtet, mit ihrem Freund irgendetwas durchzuspielen, was der in einem Porno gesehen hat. Da filmen sich Leute beim Sex und das wird dann rumgeschickt. Da werden Menschen zum Teil demütig, zum Teil auf Social Media und so. Es gibt bis hin zu Filmchen, die in Primarschulen irgendwelche perversen Porno-Geschichten, die da unter 12-Jährigen verschickt werden. Also
das ist aber natürlich, und da würde ich jetzt aber genauso kontern wie du zuvor, würde ich sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis, dass wir in unserer Gesellschaft eine gewisse Sprachlosigkeit haben über Pornografie.
Über Sex überhaupt?
Nein, also Sex auch. Mhm. Aber das, also, dass wir ein Problem haben, über Sex zu sprechen, das zeigt sich in Beziehungen. Und da würde ich dann sagen, ja, das ist eher etwas, was einen therapeutischen Charakter hat, wie man damit umgeht. Also, okay, ich höre dir zu, du kannst mir sagen, was du magst. Mhm. Und wenn man nachher nicht schon Bruder und Schwester ist, kann man ja trotzdem noch Sex haben. Aber der andere Punkt ist, dass wir, glaube ich, ein ganz, ganz seltsames Verhältnis haben zu Pornografie. Also die allermeisten Menschen konsumieren Pornografie. Mhm. Die allerwenigsten Menschen sprechen darüber. Und gleichzeitig ist Pornografie immer der Marker, mit dem man zeigen kann, da sind wir wirklich in einer Entwicklung drin, die ganz böse ist. Und das ist ja auch gar nicht nur falsch. Also gerade das Phänomen, das du jetzt angesprochen hast, dass da ein Leistungsdruck entsteht, dass da bestimmte Männer- und Frauenbilder entstehen, die wirklich nicht gesund sind, mhm, das würde ich total ernst nehmen.
Okay.
Und würde sagen, na ja, wer spricht denn mit unseren Kindern und mit mir darüber, was gute Pornografie ist? Mhm. Weil ich glaube, das passiert nicht.
Mhm.
Oder wenn wir quasi immer so ein Verhältnis dazu haben, dass es sowieso mal per se schmuddelig und schlecht und böse ist und eigentlich gar nicht stattfinden sollte, aber es ist ja überall, mhm, überall ist Pornografie, dann glaube ich, versperren wir uns den Weg zu sagen, komm, lass uns mal drüber sprechen, was ist eigentlich gute Pornografie? Weil es gibt ja irrsinnig gute Pornografie, also von ganz tollen, kunstvollen Produzenten, Produzentinnen hergestellt, mit coolen Stories und so, aber es wird ja immer auf dieses ganz Plumpe reduziert, dass man sich dann irgendwie gratis auf YouPorn oder es gibt auch ganz viele andere Hubs runterziehen kann.
Ja, also das Stichwort der guten Pornografie, das triggert jetzt natürlich in gewissen Kreisen schon sehr stark. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt zurück, der auch mit der Ausgangsfrage zu tun hat, eben interessiert sich Gott für mein Sexleben. Ich glaube, das hat ja eben, dass solche Filme rumgehen unter Jugendlichen oder mhm, fast schon Kindern, es hat eben damit zu tun, dass man über Pornografie und auch über Sex oft nur irgendwie hinter vorgehaltener, ja, Hand oder mit großen Schamgefühlen spricht oder eben gar nicht. Und ich habe jetzt aus meinem Hintergrund, habe ich das sehr stark erlebt, eben dieses, und ich finde, man muss dann beides problematisch sehen. Einerseits diese Überhöhung von Sexualität, also diese fast, mhm, schon eben, oder nicht fast schon, diese theologische Aufladung von Sexualität, die quasi alles, mhm, also die sieben Todsünden, die haben alle irgendwie mit Sex zu tun, ja, gehabt in meinem Hintergrund.
Und es war, wirklich?
Es wurde ständig, ah, das war wie, wenn man an Sünde, ja, gesagt hat, dann hat man sofort irgendwie sexuelle Vergehungen, okay, im Kopf gehabt. Okay. Und es war quasi, Sex war ein ganz vermintes Gebiet, da kann man so viel falsch machen. Und dann wurde aber auch eben eigentlich positiv über erfüllende, gelingende Sexualität, über eine freie und freudige Sexualität wurde kaum gesprochen. Es war eine große Sprachlosigkeit, die eben dann zum Teil auch ganz, ganz schwierige Konsequenzen zeitigt, ja, oder? Ja. Und andererseits gibt es natürlich auch eine Unterschätzung von Sexualität, wenn man das Gefühl hat, da geht es jetzt eigentlich nur um körperliche Hydraulik und da kann jeder mit jedem und da passiert gar nichts. Also ich habe schon ein ganzheitlicheres Verständnis von Sexualität. Da begegnen sich nicht nur zwei Körper, sondern zwei, mhm, Personen und da geschieht etwas auch seelisch und da kann auch ganz viel.
Würdest du sagen, dass das immer so ist? Also ich verstehe,
ja,
was du meinst.
Ja,
ich glaube, jetzt in einer Beziehung macht Sex genau das. Dass es eine Beziehung auch vertiefen kann, etc. pp. Aber man hat dann ja doch auch oft deswegen Sex, weil man jetzt gerade Bock hat und ist dann nicht irgendwie emotional total involviert und mitgenommen davon.
Okay. Nee, also ich sehe das schon grundsätzlich. Also ich sehe das schon grundsätzlich als eine Begegnung zweier Personen, auch zweier Seelen.
Das sehe ich auch so,
ja.
Mindestens zwei, ja.
Mhm. Wir kommen so nicht weiter, Stefan.
Nein, aber jetzt ganz ernst. Also, es ist eine intime Begegnung von Menschen.
Ja.
Genau. Und du sagst, da passiert auch was auf einer seelischen Ebene und ist nicht etwas rein körperlich.
Genau. Und also mein Punkt war einfach, es gibt eine Überhöhung von Sexualität, wo man das Gefühl hat, christliche Ethik dreht sich eigentlich nur um primäre Geschlechtsteile und so.
Ja.
Es gibt aber schon auch eine Unterschätzung oder eine Marginalisierung oder wie sagt man dem, von Sexualität, wo man das Gefühl hat, dass quasi Gott interessiert sich nicht, weil da so viel steht da gar nicht auf dem Spiel. Ich glaube, es steht schon einiges auf dem Spiel bei Sexualität.
Also Eva, ich glaube, dass Sexualität etwas sehr viel Differenzierteres ist, als dass man es jetzt nur auf Beziehungen reduzieren kann. Ich glaube aber, dass es in Beziehungen eine ganz große Entwicklungschance gibt, hin zu guter, erfüllender Sexualität, das würde ich wirklich auch sagen. Und vielleicht wäre ja ein Weg, ich habe jetzt, vorhin bin ich ein bisschen vorgeprescht und habe gesagt, ja, wir müssen einmal über gute Pornografie sprechen. Vielleicht wäre ein guter erster Schritt überhaupt darüber zu sprechen, was ist gute Sexualität und woran macht man das fest? Also was ist ein tolles Sexualleben? Misst man das quantitativ? Misst man das in dem, wie sehr es Spaß macht? Misst man das in dem, wie sehr das den Alltag begleitet und schöner macht? Oder wie auch immer. Also darüber sprechen zu können, glaube ich, passiert halt im Moment sehr oft über Leute, die das medial tun, also der Bachelor, Love Island etc., all diese Formate, die führen und inszenieren das ja quasi für uns und aber nicht auf eine Weise, wo ich sagen würde, da finde ich mich drin wieder. Und das, was ich aber dann oft erlebe, ist, dass es im Freundeskreis, im Kollegenkreis gar nicht so einfach ist, über Sexualität zu reden. Und das würde ich halt dann schon sagen, also jetzt bei aller Theologie, die man immer mitdenken kann, Sex ist wirklich nicht etwas, was irgendwie primär was zwischen Gott und dir bleiben sollte, sondern wirklich zwischen dir und deinen Sexualpartnern ausgetragen werden muss. Und dann gerne verantwortlich, wertschätzend etc. pp. Das alles schon.
Stefan, ich glaube, es gäbe noch einige Punkte, wo wir uns wirklich einig wären.
Ich würde sehr gerne mal mit dir noch über andere Themen sprechen.
Wollen wir mal einen Schlusspunkt setzen?
Ja, komm, wir machen noch einen Schlusspunkt. Dann haben die Leute die Chance, ihre Meinungen und Themen einzubringen, auf die wir dann kurz reagieren können. Und wenn jetzt ganz viel kommen würde, finde ich, können wir auch noch mal eine Sendung dranhängen.
Ja.
Und jetzt könnt ihr aber noch dranbleiben, weil jetzt kommen die Q&A zu unserer letzten Podcast-Folge, die wir hatten, nämlich zur Frage, ob Christen in eine Kirche gehen müssen. Also bleibt dran, bis gleich.
Bis gleich, tschüss zusammen. RefLab.
Herzlich willkommen zu Q&A. Heute mit einer Frage von Stefan, aber also nicht von mir, von einem anderen Stefan. Der hat geschrieben, ich war mal in einem Kloster, da war an der Wand ein Artikel aufgehängt, auf dem stand im Titel Pentecost happened at a meeting. Und im Text wurde die Kraft der Versammlung stark gemacht. Dieser Satz geht mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Und da frage ich mich, glaubt das Christentum speziell an die Kraft der physischen Versammlung? Die Geschichte des Christentums und die Geschichten in der Bibel sind ja sehr von Gruppenversammlungen, Events geprägt. Inwiefern sind physische Versammlungen und auch Rituale wichtig für den Glauben oder die Gläubigen?
Eine gute Frage. Also es geht um die Folge, wir müssen nicht in eine Kirche gehen, oder?
Genau, ich glaube nicht, dass wir in eine Kirche gehen
genau.
müssen.
Das ist eine spannende Frage, auch jetzt im Blick auf die Corona-Zeit natürlich, in der viele Gottesdienste und Versammlungen eben nur online über Meetings oder über Livestream stattgefunden haben. Das wurde ja sehr, sehr breit diskutiert, auch analog versus digital und so. Ich bin überzeugt, dass eine besondere eine besondere Kraft und Ganzheitlichkeit in physischen Versammlungen liegt. Mhm. Auch wenn ich nicht sagen wollte, dass es keine Kirche und kein Gottesdienst oder keine Begegnung geben kann, die nicht physisch ist. Also auch natürlich über die heutige Technologie ist das möglich. Ich habe gestern einen Gottesdienst mitverfolgt, gestern Abend, und es ist einfach nicht dasselbe, ob du dich entscheidest, dich bereit machst, irgendwo hinfährst, physisch präsent bist, Leute begrüßt, dann dich hinsetzt, den Gottesdienst wahrnimmst, oder ob ich auf meinem Sofa sitze, da läuft der Livestream, daneben habe ich mein Handy, checke meine Mails und so, whatever, es ist einfach nicht dasselbe, weißt du, schon alleine von der Aufmerksamkeit, the medium ist the message, also das Medium macht auch etwas.
Ja. Also ich würde es vielleicht so sagen, ich glaube, Gemeinschaft ist immer eine Intensivierung von religiöser Erfahrung, die da möglich ist. Also es ist eine mögliche Intensivierung von Erfahrung. Trotzdem würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das Christentum oder Offenbarung oder der Glaube so an Gemeinschaft hängt, dass er die Voraussetzung ist davon. Stimmt natürlich, Pentecost happens at a meeting, aber ganz andere zentrale Dinge aus der Bibel, die hatten ja gerade nichts mit einem Meeting zu tun, sondern mit Abgeschiedenheit. Also ein paar Beispiele. Jakob wird gesegnet.
Ja.
War überhaupt kein Meeting. Auch kein großer Initiationsritus oder irgendwas. Oder dann Mose erhält die 10 Gebote, also die beiden Gesetzestafeln. Da war kein Meeting. Und als es dann danach zu einem Meeting kam, war das nicht mal ein sehr erfreulicher Moment, oder?
Ja.
Also ich könnte noch mehr aufzählen. Jesus in der Wüste.
Ja, ja.
Auferstehung Jesu. Kein Schwanz war dabei.
Ja.
Niemand gesehen.
Also
es scheint irgendwie so zu sein, ich glaube, dass es für das Glaubensleben von Menschen tatsächlich nährend und wichtig ist, dass sie sich auch versammeln können, dass es da auch Gleichgesinnte gibt. Aber ich glaube nicht, dass der Glaube insgesamt daran hängt, sondern eher der Glaube führt immer wieder zu Vergemeinschaftungen.
So. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit, also in Intensivierung von Erfahrung ist mir jetzt an der Stelle zu schwach, weil ich doch, natürlich würde ich nicht bestreiten, dass es individuelle Gotteserfahrungen gibt, individuelle Spiritualität gibt. Es wäre ja auch irgendwie verwegen zu sagen, man kann Gott nur erleben oder begegnen oder erfahren in Gemeinschaft. Aber es ist doch auch bei individuellen Begegnungen mit Gott oder Erfahrungen mit dem Göttlichen, ist es doch so, dass du diese Dinge erlebst als Teil einer Gemeinschaft, dass du die Dinge einordnest und deutest als Teil einer Glaubensgemeinschaft, weil sonst bleibt es einfach irgendein irritierendes Erlebnis, irgendeine Begegnung mit dem Nominosen und du kannst es ja nur einordnen und auch als Glaubenserfahrung überhaupt prozessieren, indem du die Kategorien beiziehst und die Wahrnehmungen beiziehst, die du eben aus einer Glaubensgemeinschaft hast.
Ich glaube, du denkst gerade viel fundamentaler, als ich am Nachdenken war. Ich glaube, du überlegst dir jetzt, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen sich in diese Tradition einüben, das kennenlernen, überhaupt irgendwie eine Sprache finden dafür und so. Würde ich auch sagen, das geht kaum ohne etwas, das man Kirche nennen kann.
Ja.
So, da wäre ich einverstanden. Ich habe jetzt an ganz andere Situation gedacht, nämlich an die Situation, wo Menschen sich auch mal zurückziehen müssen oder wo sie gezwungen sind, ohne andere Menschen zu sein, wo sie vielleicht ein Retreat brauchen oder irgendwas, wo Glaube und Spiritualität sehr erfahrbar sein kann, ohne dass es jetzt immer in einer Gemeinschaft stattfinden muss.
Und
ich glaube, wenn es um die ganze Frage geht, wie stirbt eine Religion nicht aus und setzt sich fort, dann würde ich sagen, ja klar, Gemeinschaft total wichtig. Wenn es aber um die eigene Frömmigkeit geht, dann glaube ich, dass es immer wieder Lebensphasen geben kann, und vielleicht ist eine dieser Phasen dann auch die längste oder letzte oder was auch immer, in denen wir ohne Gemeinschaft auch glauben, beten und hoffen können.
Ja, okay, aber das war schon eine Pointe auch von unserem Gespräch oder eine meiner Pointen in unserem Gespräch, dass eben auch diese individuelle Frömmigkeit letztlich eingebettet ist oder auf den Schultern einer Gemeinschaft steht.
Also ja, das, und die müssen wir dann sogar durch die Geschichte hindurch denken, oder?
Genau, sagen. Ja, also genau.
Mit also, den Toten zusammen.
Genau, solange du nicht jetzt deine eigene, also auch dann wäre das der Fall, aber auch wenn einer jetzt sich irgendwas zusammenbastelt, dass der Kult des Spaghetti-Monsters oder so. Selbst dann würde er ja von Ideen zehren, die er woanders her hat. Aber mindestens in einem christlichen Kontext ist es klar, auch eine individuelle Frömmigkeit kommt aus einer Tradition und aus einer Gemeinschaft hervor.
Ja. Ja, gut. Wunderbar. Dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Bleibt gesund. Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Dann. Revlab.